Er ist Benediktinermönch, Weisheitslehrer und lebt in einer Einsiedelei bei New York. David Steindl Rast auf Kurzbesuch in seiner Geburtsstadt Wien über seinen Werdegang, die Kraft der Stille und der Dankbarkeit. Jetzt im Hitradio Ö3.
Frühstück bei mir heute mit Benediktinermönch David Steindl Rast. Einen schönen guten Morgen, Bruder David. Ich habe gehört, das ist die richtige Anrede,
ja.
Bruder David. Bruder David, Sie sind jetzt für eine Diskussion nach Wien gekommen, für die Firma Akron, einen philosophischen Diskurs über Erfolg, Glück und den Beginner's Mind. Was ist denn das Wichtigste, was Sie den großen Unternehmen der Wirtschaft mitgeben wollen? Sie, der sich entschieden hat, ins Kloster zu gehen und dem die Ethik natürlich sehr am Herzen liegt.
Ja, also das Wesentliche ist mir immer die Dankbarkeit, das dankbare Leben, weil das ist in den meisten Augenblicken unseres Lebens, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, die Gelegenheit, uns zu freuen. Die Gelegenheit, uns zu freuen, wenn wir am Morgen aufwachen, dass wir Augen haben. Die Gelegenheit, uns zu freuen, dass wir atmen können. Viele Menschen können nicht gut atmen. Dass wir uns freuen können, daran etwas anzuziehen. Wir haben etwas anzuziehen. Also eine Gelegenheit nach der anderen, uns zu freuen. Und wenn wir das üben und wenn wir dann in Übung sind und wenn dann etwas kommt, wofür man wirklich nicht dankbar sein kann, dann sind wir schon in der Übung, uns zu fragen, und wozu gibt mir das jetzt die Gelegenheit?
Nicht wahr? Also wir nehmen jetzt eine schwere Krankheit, zum Beispiel jemand erfährt, eine Frau erfährt, sie hat Brustkrebs. Sie wird jetzt nicht dankbar sein.
Dafür kann sie keineswegs dankbar sein.
Aber wofür könnte
Aber
sie jetzt dankbar sein?
Sie kann sich dann fragen, wenn sie in der Übung ist, wozu gibt mir das jetzt Gelegenheit? Nicht wahr? Also, was muss ich jetzt tun unter den Umständen? Und meistens muss man etwas loslassen. Und loslassen ist immer hilfreich, weil es uns dann freie Hände gibt für etwas Neues zu empfangen. Ich kann das nicht mehr machen, kann das im Augenblick nicht weitermachen. Lass es los. Und wenn wir uns nicht daran klammern und es wirklich loslassen, ist eine gewisse Befreiung schon da. Dann sind natürlich Schritte, die ich unternehmen muss. Und das wirklich nicht nur widerwillig, sondern bereitwillig, ne? Dieser Umschwung von Widerwilligkeit zu Bereitwilligkeit, das ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Und wenn wir diese Bereitwilligkeit haben, dann ergeben sich ganz unglaubliche Dinge. Zum Beispiel, wir sehen dann, wer sind meine wirklichen Freunde? Wer steht zu mir? Wer hilft mir wirklich? Begegnen vielleicht einem Arzt, der zu einem Lebensfreund wird oder zumindest zu einem Lebenshelfer. Mit der Bereitwilligkeit ergeben sich ganz neue Perspektiven.
Also die Bereitwilligkeit zeigt eine Offenheit und Widerwillen ist die negative Einstellung.
Ja.
Also deshalb sagen Sie, es ist so wichtig, dass man das umkehrt.
Umkehrt. Die Offenheit zeigt sich darin, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen. Es ist sehr schwer zu sehen, wie bei einer so schwierigen Diagnose plötzlich etwas Positives sein soll. Aber wenn wir offen sind, wenn wir diese Bereitwilligkeit haben, dann finden wir diese feinen Fäden, die uns führen werden. Und zurückblickend sehen wir, dass das immer wieder der Fall ist im Leben. Und da können wir dann daraus das Vertrauen schöpfen, auch jetzt, wo wir es nicht sehen, beim Vorausgehen, vertrauend zu handeln.
Das ist für Sie der grüne Tee und wir haben hier Erdbeeren und Heidelbeeren am Tisch, ganz frisch.
Wunderbar,
und
wunderbar.
Was Süßes gibt es auch, ich weiß nicht.
Danke, ich glaube, wir werden
ob das die mönchische Routine zulässt.
Erdbeeren freuen, danke.
Bruder David, Sie sind 1926 in Wien geboren und dann 1953 mit Ihrer Familie nach Amerika emigriert und dort auch schon in ein Benediktinerkloster eingetreten. Wann ist denn dieser innere Ruf gekommen?
Ja, meine Generation hier in Wien, wir waren schon dadurch geprägt. Wir haben eigentlich den Tod ständig vor Augen gehabt. Nicht nur durch die Bomben, sondern auch dadurch, dass unsere Klassenkameraden dann immer wieder an die Front abgezogen wurden und bald darauf die meisten tot waren. Also, und ich habe damals die Regel des heiligen Benedikt gelesen und da ist ein kleiner Satz drinnen, der heißt, den Tod alle Zeit vor Augen zu haben. Und wie ich den Satz gelesen habe, so als 18-Jähriger, 17-Jähriger, hat mich sehr beeindruckt. Und dann war der Krieg zu Ende und plötzlich hatte ich mein Leben vor mir. Das war ganz unvorstellbar, denn wir haben nie daran gedacht, dass man wirklich mehr als 20 wird.
Also Sie haben überlebt.
Und da ist mir dann in den Sinn gekommen, dieser Satz, den Tod allzeit vor Augen zu haben, ist mir klar geworden, wir waren so froh und so wir haben das Leben so wirklich genossen, weil jeder Augenblick der letzte sein konnte. Nicht? Und da ist mir bewusst geworden, wenn ich das weiterhin so tun kann, dann werde ich weiterhin so froh und glücklich sein. Das habe ich mit dem Benediktinerleben verbunden, weil ich es eben in der Benediktinerregel zuerst gelesen habe. Und so habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich halt ein Benediktiner werden. Ein Teil von mir wollte es überhaupt nicht. Ich war so eitel schon, da habe ich mir ein Handtuch genommen und so über den Kopf gelegt und mir gesagt, wenn alle diese Locken abgeschnitten werden, dann wird das schrecklich
aussehen. Sie haben lockige Haare gehabt, ich verstehe.
Das war nur eine Kleinigkeit, aber im Allgemeinen, das Klosterleben war nicht eine Vorstellung, die mich sehr angezogen hat. Und da habe ich dann eben eins nach dem anderen studiert und immer wieder noch ein Alibi gefunden. Und dann meine Familie war schon bald nach dem Krieg in Amerika. 1952 bin ich selber ausgewandert und er hat nie angenommen, dass man in Amerika ein Kloster findet, nicht? Und ganz bald, nachdem ich drüben war, habe ich einem Freund erzählt, ja, wenn ich in dem Mittelalter gelebt hätte, wäre ich Mönch geworden. Aber jetzt, diese Klöster folgen nicht mehr so ganz strikt der Regel des heiligen Benedikt. Ich wollte die ursprüngliche Begeisterung für die Regel. Und der sagt mir da, ja du, da ist gerade ein Kloster gegründet worden, und die wollen auf die ursprüngliche Regel des heiligen Benedikt zurückkommen. Und ich habe schon immer gesagt, ich nehme, was zuerst kommt, das richtige Mädchen oder das richtige Kloster. Und da waren viel mehr Mädchen als Klöster auf dem Weg. Aber ich bin dann hingefahren, habe mir das angeschaut, war weniger als 24 Stunden dort und habe gewusst, das ist es.
Heute Gedanken zu großen Fragen für sommerliche Inspiration und Neuorientierung in der Urlaubszeit. David Steindl-Rast, Benediktinermönch, Mystiker, Einsiedler, über seinen Weg zu Gott und den Sinn des Lebens. Jetzt in Frühstück bei mir auf Ö3.
Ich nehme jetzt ein paar von den Heidelbeeren und Bruder David, Sie haben eine Erdbeere sehr
wunderbar,
bescheiden.
Ja. Danke.
Bruder David, Sie sind Anfang der 50er Jahre in das Benediktinerkloster bei New York eingetreten und haben sich eben auch viel mit dem Buddhismus auseinandergesetzt und der Zen-Kultur. Man würde ja sagen, dass das alles zu Gott führen soll. Wo haben Sie Gott gefunden?
Zunächst natürlich in unserer eigenen Tradition, doch im christlichen Bereich, durch die innere Begegnung mit Gott, wenn wir im Augenblick leben. Wenn wir wirklich im Augenblick leben und darauf zielt das ganze mönchische Training ab, dann begegnen wir Gott in jedem Augenblick. Zum Beispiel hier bei dem Frühstück, wenn ich den Tee trinke. Das Teetrinken ist die Begegnung mit Gott, mit dem Göttlichen.
Würden jetzt viele Menschen sagen, wenn ich Tee trinke, dann treffe ich Gott nicht dabei, begegne ich ihm nicht.
Also, wenn man wirklich, ja, jeder Mensch kann das erleben, man muss ihn nur darauf einlassen. Wenn ich nur Tee trinke, dann trinke ich nur Tee. Aber wenn ich wirklich Tee trinke, dann ist es eine Begegnung mit dem Unaussprechlichen, da steht mehr und immer mehr dahinter. Man kann sagen, warum gibt es überhaupt Tee? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nur nichts? Und da begegnen wir Gott in allem, in jedem, in uns selbst, denn wir sind ja auch aus dem Nichts gekommen und sind einfach hier. Und dann gibt es noch eine dritte Dimension, in der wir das göttliche Erleben, das ist im Tun, in der Liebe, im Verstehen, in der Kreativität. Und das göttliche Leben gibt uns eben Gelegenheit, uns darauf einzulassen.
Aber würden Sie sagen, das klösterliche Leben schult das Versenken im Augenblick, weil sie meditieren ja viel,
ja,
oder das Bewusstsein überhaupt für die Schönheit der Schöpfung, oder ja, wie wurden Sie im klösterlichen Leben zu Gott geführt?
Durch die Gelegenheit, immer im Augenblick zu sein, weil es nicht viele Ablenkungen gibt. Ich glaube, die Stille ist da auch noch ein großes, sehr wichtiges Wort. Im Kloster ist es sehr still. Wir sprechen nur, wenn es wirklich nötig ist. Und am Abend haben wir dann so eine halbe Stunde Rekreation, wo man so halt plaudert, mhm, oder so. Aber im Laufe des Tages ist es wirklich ganz still. Und diese Stille erlaubt uns auch, in jedem Augenblick wirklich gegenwärtig zu sein für die Gelegenheit, die uns der Augenblick bietet.
Also wenn jemand so eben gerade hier in dieser westlichen Welt Sie fragt, wie kann ich Gott finden, bedeutet das, er muss jetzt in die Stille gehen oder sein Bewusstsein schulen in irgendeiner Form?
Ja, ja, ein bisschen Stille schon. Das ist schon immer notwendig.
Stille
hereinzubringen in das Leben. Ja, ohne Stille geht's nicht. Aber die Dankbarkeit ist eben so eine große Hilfe. Sich zu freuen, zu sehen, dass die Dinge einem wirklich geschenkt sind, dass jeder Augenblick ein geschenkter Augenblick ist, dass das Leben ein gegebenes Leben ist. Und dieses Gegebene deutet
also geschenkt,
an,
gegeben im Sinne von geschenkt. Ist. Unser Leben wurde uns geschenkt und dafür könnten wir schon dankbar sein.
Ja, ja. Und das zu erleben macht es schon zu etwas ganz anderem.
Sie haben ja gesagt, als Sie in den Benediktinerorden eingetreten sind, war davor eben die Wahl, kommt die richtige Frau oder kommt das richtige Kloster, und es war dann das richtige Kloster, das zuerst gekommen ist, und es hat eben davor schon einige Frauen gegeben. Wie leicht war es denn, auf das Leben in einer Partnerschaft zu verzichten?
Nicht ganz leicht, aber wenn wir etwas finden, was uns wirklich begeistert, dann müssen wir immer etwas anderes aufgeben. Man muss immer einen Preis dafür bezahlen. Für alles, dem man sich völlig hingibt, muss man einen Preis bezahlen. Und es ist dann leichter, sich da auf das zu konzentrieren, was einem gegeben ist, als auf das, was man lassen muss.
Was man lassen muss. Also das heißt, Sie leben nach dem Zölibat?
Ja.
Ja? Mönche haben keinen Sex.
Mönche haben keinen Sex, aber das heißt nicht, dass sie nicht, dass sie so plötzlich neutrale Wesen werden, sondern sie können sich immer noch an Schönheit freuen und an Begegnungen freuen und an Beziehungen freuen, und es ist ungeheuer wichtig für Mönche, für Männer, auch wirklich gute Beziehungen mit Frauen zu haben, aber das Sexuelle ist dann eben ausgeklammert. Monarchos heißt ja auch der allein lebt, der allein gibt.
Aber haben Sie das manchmal bedauert in diesen vielen mönchischen Jahren? Also man, gerade etwas, das man kennt, weil Sie hatten ja Freundinnen davor, ist ja vielleicht manchmal nicht einfach loszulassen.
Nicht einfach, aber bedauert habe ich es eigentlich nicht. Das gehört dazu, dieses Alleinsein gehört dazu, zu dieser Wahl des Lebens. Und es gibt ja auch außerhalb des religiösen Bereiches Menschen, die zum Beispiel der Wissenschaft so gewidmet sind und so völlig darauf konzentriert sind, dass sie entweder keine Familie gründen oder, wenn sie Familie haben, oft denen nicht gerecht werden. Ist gar nicht so leicht.
Aber der Mensch ist ja ein Beziehungswesen. Man sagt ja, dass man eigentlich auch, also die Psychologie sagt ja, Sie wissen das besser als ich als studierter Psychologe, dass der Mensch auch diese Einheitserfahrung immer wieder sucht, die er auch einmal im Mutterleib erlebt hat. Also man möchte ja gerne in einer Liebesbeziehung wieder mit einem Partner diese Einheit empfinden.
Ja.
Und Sie sagen, dass Sie das mit Gott empfinden oder von Nächstenliebe.
Immer. Mit Gott, unsere Beziehungen mit Gott sind immer durch andere oder auch durch uns selbst. Gott als mein innerstes Wesen. Aber auch Mönche brauchen Beziehungen, untereinander zum Beispiel im Kloster und so. Aber es sind halt nicht sexuell betonte Beziehungen. Das Sexuelle spielt immer da rein. Ob Sie eine Karte von einem Schaffner oder einer Schaffnerin kaufen, spielt eine Rolle, es ist ein Unterschied. Es spielt immer herein ins Leben, aber es ist nicht zentral für Mönche, es spielt nicht die
Also Sie meinen, auch wenn Sie jetzt von der Klosterschwester einen Schöpfersuppe in Ihre Schale bekommen, dann hat das auch eine Form von Sexualität, weil das einfach die Beziehung zwischen Mann und Frau ist.
Alles. Meiner Meinung nach schwingt die Sexualität überall mit, solange wir körperliche Wesen sind. Nicht? Und das ist gesund und das ist positiv und das, daran können wir uns freuen und das ist sehr gut.
Bruder David, Sie sind ja natürlich ganz bescheiden. Was anderes habe ich mir nicht erwartet. Sie haben erst eine Erdbeere gegessen. Dabei haben wir doch so viele hier am Tisch. Wollen Sie noch Tee?
Bitte, oder? Gerne.
Wann haben Sie sich denn dann entschlossen, in eine Einsiedelei zu gehen?
Naja, es wird ja immer bei mir immer wieder unterbrochen durch Vortragsreisen und es ist so gekommen, dass mein Abt eigentlich auch das vorgeschlagen hat, weil ich so viel den Ablenkungen ausgesetzt bin, dass das irgendwie ausgewogen werden musste.
Also das heißt, diese Einsiedelei ist in der Nähe des Klosters bei New York? Oder
nicht sehr weit vom Kloster entfernt.
Im Wald oder wo?
Wir haben um das Kloster herum zwei oder drei kleine Einsiedeleien im Wald. Das Grundstück ist sehr groß. Es kommt wirklich kein Mensch, stört mich überhaupt kein Mensch. Ich bin völlig allein.
Also das ist ein kleines Haus oder ein großes Haus? Oder?
Klein.
Ein kleines Haus.
Ja.
Und da meditieren Sie den ganzen Tag? Oder wie lebt man in einer Einsiedelei?
Nee, ich habe Ihnen ja gesagt, ich arbeite am Computer, ich koche bereite mein Essen zu, ich arbeite im Garten, ich gehe spazieren. Es ist ein sehr beschauliches Leben, aber das Entscheidende ist die Stille und das Nicht-Abgelenkt-Werden. Und auch die große Freiheit, den Tag ganz so einzuteilen, wie es dem Rhythmus dieses bestimmten Tages entspricht. Die frühen, ganz frühen Mönche schon in den ersten Jahrhunderten der Christenheit haben immer als Regel den Einsiedlern mitgegeben, mach dir keine Regel. Geh mit der Inspiration des Tages, mit dem Tagesablauf, mit dem Wetter. Das ist schon sehr, sehr schön.
Sie schreiben in dem Buch Achtsamkeit des Herzens eben auch über den Sinn im Leben. Was nachdem Sie so viel sozusagen erlebt, gesehen und nachgedacht auch haben, was würden Sie sagen? Eine große Frage, die sich viele Menschen stellen, die Sinnfrage, was ist der Sinn des Lebens?
Richtig verstanden ist Sinn das, worin wir ruhen können, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir nicht weiterfragen müssen. Und dann kann man sagen, und was ist es, was allem, jedem Sinn Sinn gibt? Und das ist dann das letzte Ruhen, von dem Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es in dir ruht, o Gott.
Wenn Sie zum Beispiel, Sie reisen ja um die ganze Welt und machen Vorträge und egal ob in Saire vor Studenten oder in Polynesien vor Ärzten, haben Sie jemals schon den Sinn Ihres Lebens definiert?
Die Augenblicke, in denen ich wirklich Sinn finde, in denen ich wirklich ruhen kann, sind zum Beispiel Augenblicke, in denen eine Zuhörerschaft wirklich ganz still wird und man sieht, die horchen zu und die kriegen etwas davon. Diese Augenblicke der wirklichen Begegnung auf einer sehr tiefen Ebene, das gibt mir das Gefühl, jetzt bin ich dort. Das ist jetzt richtig so. Jetzt bin ich am richtigen Ort.
Seine Bücher heißen Fülle und Nichts und Achtsamkeit des Herzens. Er referiert vor Harvard-Professoren, Top-Managern, Missionaren in Polynesien und Studenten in Zaire. Heute erzählt Benediktinermönch David Steindl-Rast aus seinem Leben als Einsiedler, seine Begegnungen mit Buddhisten und was Glück bedeuten kann. Jetzt auf Ö3.
Ein wunderschön gedeckter Frühstückstisch heute im Akronhaus in Wien. Bruder David, Benediktinermönch David Steindl-Rast ist nach Wien gekommen, hier für eine Diskussion und Sie sind noch ein paar Tage da. Was besitzen Sie denn eigentlich, Bruder David? Wie stehen Sie zum materiellen Besitz? Was darf ein Mönch besitzen?
Ja, Mönche besitzen, was sie brauchen. Ich habe einen Computer, er gehört zwar nicht eigentlich mir, aber ich habe ihn zur Verfügung. Sonst Kleidung.
Wie viele Paar Hosen haben Sie?
Ein paar Hosen, zwei.
Zwei?
Drei.
Sie haben ein blütenweißes Hemd unter der Minikutte an. Wie viele Hemden besitzen Sie?
Oh, auch eine ganze Reihe, vielleicht vier oder fünf.
Haben Sie ein Handy?
Nein. Gott sei Dank nicht.
Nein. Aber wenn Sie jetzt wie zum Beispiel hier bei Ihrem Kurzbesuch in Wien sehen, der Wohlstand natürlich, in dem viele Menschen leben und auch dieses Streben danach, die dicken Autos, die großen Apartments. Was regt das für Gedanken dann in Ihnen an?
Na, der Wohlstand hier in Wien freut mich sehr, weil ich Wien gekannt habe, wie es gar keinen Wohlstand hier gegeben hat. Aber ich hoffe halt, dass viele Menschen den Wohlstand genießen, ohne sich davon versklaven zu lassen, nicht wahr? Zu wissen, was genug ist, das ist eine große Gabe. Nicht? Man braucht nicht sehr viel, aber Wohlstand heißt genug.
Obwohl natürlich jetzt jeder sagen wird, das ist sehr individuell. Nicht für einen ist der Ferrari genug und für der andere braucht überhaupt kein Auto.
Wir wissen schon von innen her, wann genug ist. Und im Augenblick, wo es mehr als genug ist, versklavt es uns. Wir müssen immer mehr arbeiten, immer mehr wollen, immer mehr.
Also würden Sie manchmal gern mehr besitzen?
Nein, ich schaue mir sehr gerne Schaufenster an, aber freue mich immer daran, dass ich es nicht kaufen muss.
Hat es noch gar nichts gegeben, wo Sie sich gedacht haben, das wäre jetzt aber schön?
Am letzten Tag, bevor ich ins Kloster gegangen bin, habe ich gerade an dem Abend die Krawatte gefunden, die ich mir schon seit Jahren gewünscht habe. Und ich habe nicht mehr gekauft.
Sagen Sie mir dann
aber
lachen.
Seitdem habe ich alles, was ich brauche.
Aber wenn Sie hier jetzt in einem schönen Hotel schlafen oder in einem schönen Restaurant essen gehen, ist das dann etwas, das Ihnen schon auch großen Genuss bereitet?
Großen oder Genuss bereitet.
Wo, denken Sie lieber an die Kartoffel mit dem Thunfisch?
Nein, ich freue mich sehr an guten Essen und an guten Dingen. Auch an den Kartoffeln freue ich mich jeden Abend. Ich setze mich hin und denke mir, das ist doch das beste Essen, wirklich. So ein wunderbares, und natürlich, wenn man dann auch noch daran denkt, wie viele Menschen hungrig zu Bett gehen, dann ist das noch umso mehr. Da hat man sogar noch ein schmerzliches Gefühl. Wir müssen teilen, wir müssen etwas tun für die anderen, wir müssen uns bemühen. Jetzt das gehört zur Dankbarkeit dazu.
Also das heißt, Sie geben alles, was Sie verdienen, an Ihren Vorträgen, außer dem wenigen, was Sie für den Alltag brauchen, weiter.
Zum Teil dem Kloster, aber auch, ich habe die Freiheit, auch anderen zu helfen und tue das mit größter Freude.
Auch in Fülle und Nichts, einem Buch von Ihnen, haben Sie eben auch sehr viel über die Dankbarkeit geschrieben und sagen, es ist eigentlich ein Maß für Lebendigkeit.
Ja.
Und den Schluss habe ich auch sehr schön gefunden, dass dankbare Menschen eigentlich nicht unglücklich sind, weil sobald man sich bewusst ist, was man alles hat, wird man eigentlich zum glücklichen Menschen. Also das ist für Sie so eine Grundlage.
Das ist schon sehr wichtig. Wir denken manchmal, dass glückliche Menschen dankbar sind, weil sie eben so viel Glück haben. Aber es geht umgekehrt. Dankbare Menschen sind immer glücklich, weil sie eben die Gelegenheit im Augenblick wahrnehmen, weil sie nicht blind durchs Leben gehen. Da muss man schon ein bisschen aufgeweckt sein. Und dieses Aufgewecktsein, diese Lebendigkeit, das ist es ja, was wir Spiritualität nennen. Spiritus heißt Lebensatem, Lebendigkeit. Der spirituelle Mensch ist der wirklich lebendige Mensch.
Das ist aber eine interessante Erklärung, weil viele würden ja sagen, ein spiritueller Mensch ist eben einer, der sich zurückzieht, der meditiert und der eigentlich in seiner Aktivität zurückhaltend und gebremst ist.
Das würde ich nicht sagen, sondern der still wird. Eine stille Flamme, die ganz stark und still brennt, ist stärker und gibt mehr Licht als eine flackernde Flamme. Man zieht sich nur zurück, um in der Stille noch tiefer lebendig zu werden.
Sie haben ja auch ein Video, das man auf YouTube sehen kann, oder eine Rede von Ihnen, die wirklich berührend ist, heißt A Good Day. Also Sie führen einen nach dem Aufwachen in den Tag hinein. Man soll sich vorstellen, es ist entweder der erste oder der letzte Tag seines Lebens und wie schön es ist, dass man überhaupt Augen hat, um sie aufzumachen. Wie würden Sie sagen, wie kann man oder sollte man den Tag mit maximaler Dankbarkeit beginnen?
Einfach alles, was uns entgegenkommt, als Gabe anzunehmen, zu sehen, dass es ein Geschenk ist, das ist immer im Augenblick sein. Jetzt ist es diese Erdbeere, die im Zentrum der Welt für mich steht, und
die jetzt gerade auf ihrem Teller liegt. Ja, genau.
Und dann werden wir auch für den Menschen, jeden Menschen, der uns begegnet, in ihrer oder seiner Einmaligkeit, nicht wahr, dankbar sein. Und Dankbarkeit ist dann nur eine der Formen der spirituellen Übungen. Andere, Zazen und Yoga und viele wunderbare Formen, aber die Dankbarkeit ist so leicht auch in dem Sinn, dass es sofort den Lohn bringt, nicht wahr? Wenn ich mir jetzt vornehme, also heute an diesem Sonntag, werde ich Dankbarkeit üben und ich werde jeden Augenblick mich bemühen zu sehen, dass das ja wirklich ein Geschenk ist. Die Gelegenheit, meistens mich zu freuen oder jedenfalls eine Gelegenheit. Jeder Augenblick bietet Gelegenheit, für die ich dankbar sein kann. Wenn ich mir das vornehme, dann werde ich sicher am Abend ein freudigerer Mensch sein, als ich jetzt bin. Und diese Freude, das ist ein Lohn, der sich sofort einstellt und der sich nicht so schnell bei anderen spirituellen Übungen einstellt. Wenn man Yoga übt, dauert es sehr lang, bevor man wirklich den Lohn sieht. Und bei der Dankbarkeit geht das verhältnismäßig schnell.
Benediktinermönch David Steindl-Rast, heute ganz persönlich.
Frühstück bei mir heute aus Wien mit Benediktinermönch David Steindl-Rast. Und wir haben einen schön gedeckten Frühstückstisch mit Erdbeeren und Heidelbeeren und Torten. Sie haben noch gar nicht zu den Torten gegriffen, Bruder David. Essen Sie auch Süßes oder versuchen Sie sich auch zu kasteien?
Nein, bewusst? Gerne. Hier in Wien genug, aber nicht zu viel.
Bruder David, Sie sind jetzt 81. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, hat es die Erfüllung gebracht, die Sie sich gewünscht haben, als Sie 1952 ins Kloster eingetreten sind?
Da kann ich wirklich mit einem lauten Ja antworten. Ich habe mehr geschenkt bekommen, als ich je erwartet hätte.
Was waren die größten Geschenke?
Die Lebendigkeit, auf allen Ebenen, die mir geschenkt wurde. Ich habe es nicht erworben, auch nicht durch spirituelle Übungen oder so. Alles ist Geschenk, alles ist Gnade.
Glauben Sie an Bestimmung? Gibt es so eine Art Lebensplan, die uns vom Göttlichen vorgeschrieben wird?
Natürlich. Nur glaube ich nicht, dass das irgendwie von außen kommt, sondern dass es von innen kommt. Es ist eine Entfaltung, eine innere Entfaltung, die wir durch uns durchfließen lassen können. Wenn wir wirklich im Augenblick leben, und darauf kommt es immer wieder an, dankbar im Augenblick zu leben, dann fließt die Lebendigkeit durch uns und entfaltet sich ganz in der Form, in der sie sich entfalten will. Unser Wille ist nicht so wichtig als unsere Willigkeit, mit der wir das erlauben.
Ganz zum Schluss noch, wie blicken Sie auf das Ende des Lebens? Wenn man eben so viel nachgedacht hat schon über das Leben, wie sieht man den Tod?
Wenn ich jeden Augenblick wirklich im Jetzt lebe, dann weiß ich, dass auch in meinem letzten Augenblick ich einfach im Jetzt leben werde, wo ich einfach da bin im letzten Augenblick. Und nachdem alles mit allem zusammenhängt, bin ich dann mit allem verbunden und mit dem göttlichen Grund, aus dem alles fließt.
Und wohin gehen wir?
Wohin
gehen wir danach?
Da gibt es kein Danach. Wenn die Zeit ist, ist kein Danach. Da ist nur das große Jetzt, in dem alles gegenwärtig ist. Alle Freude.
Also Sie haben nie Todesängste empfunden?
Ich muss schon sagen, eigentlich nicht. Und der Tod selbst ist nicht etwas, wovor ich mich fürchte. Und ich habe so schöne Erlebnisse gehabt von Verwandten und anderen Freunden, die so wunderschön sterben konnten. Einer unserer Brüder erst vor 2 Jahren im Kloster. Wir lesen auch immer bei Tisch, wird uns vorgelesen. Einer der Brüder liest vor bei Tisch. Und er hat damals gerade aus der Bibel gelesen, aus dem Buch der Könige, wo der Prophet Nathan zum König David sagt, du willst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und wie er das liest, legt er den Kopf auf die Bibel und stirbt.
Schön.
Solche Todesstunden geben mir große Hoffnung.
Obwohl Sie schreiben auf Ihrer Homepage, unter den großen Fragen steht im letzten Lebensabschnitt, ist eine Frage, was tröstet uns? Was also letztendlich braucht man Trost.
Das Leben tröstet uns immer.
Wenn man es so sieht,
wenn man es erlaubt, ja, wenn man es erlaubt.
Gut, dann bedanke ich mich sehr, Bruder David. Bei Ihnen hat das Danke noch eine größere Bedeutung, noch größere Dankbarkeit.
Ich danke Ihnen auch für dieses wunderbare Frühstück und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre gute Vorbereitung auf dieses Interview. Es war mir wirklich eine Freude. Ich danke Ihnen.
Der Ö3 Fragebogen. Ich bin dankbar. Erotisch finde ich
vieles.
Das sagt ein Mönch.
Natürlich. Ich bin ja nicht neutralisiert worden.
Sie sind noch immer ein Mann, sagen Sie, auch wenn Sie ein Mönch sind.
Ja. Auch mit 80 noch.
Also bitte, was finden Sie erotisch, Bruder David?
Haare, die über den Mund geblasen werden vom Wind.
Bei einer Frau.
Oh nein. Ja.
Liebeskummer hatte ich zuletzt als...
Vielleicht als 18-Jähriger oder so.
Haben Sie viele Freundinnen gehabt vor dem Eintritt ins Kloster?
Ja, viele und schöne.
Meine letzte Liebeserklärung machte ich als...
Zu sagen, ich habe dich aber wirklich lieb, in dem Sinn, ohne die sexuellen Obertöne oder gestern oder vorgestern.
Zu wem haben Sie das gesagt?
Nein, vielen Freunden und Freundinnen. Ach so. Sag jemand gerne, ich hab dich wirklich lieb.
Kaffee trinken würde ich gerne mit.
Zuerst kommt mir der Dalai Lama in den Sinn. Ja, ich bin immer so glücklich in seiner Gegenwart. Der strahlt mir so.
In meinem CD-Player liegt...
Von Eckhart Tolle, The Power of Now.
Genau, die Kraft des Augenblicks jetzt.
Kraft des Augenblicks, ganz das ist ein großes Buch. Ja. Ja. Das höre ich mir immer wieder an. Ja.
Mein Lieblingsbuch heißt...
Ich würde wieder sagen, The Power of Now, ja.
Eckhart Tolle. Warum?
Weil es das Wesentliche im Leben so deutlich ausspricht.
Also wie wichtig es ist, im Augenblick zu leben.
Ja. Mein Erfolgsrezept lautet...
Im Augenblick zu sein.
Mein Lebensmotto lautet...
Dankbar sein.
Meine letzten Worte sollen sein...
Das war schön.
Frühstück bei mir.
Persönlichkeiten ganz persönlich. Auch nächsten Sonntag wieder von 9 bis 11 im Hitradio Ö3.